Der liebe Klaus-Günther Pacher hat letzte Woche gepredigt über das Thema unsere Zukunft, was wir mit Sicherheit über sie sagen können. Ich hoffe, dass ihr alle mit einer ganz großen Portion Hoffnung nach Hause gegangen seid über das, was uns Glaubenden quasi bevorsteht. Und als wir uns im Vorfeld abgesprochen haben und er dieses Thema bekannt gegeben hat, habe ich gedacht, ich möchte gerne mit euch über das folgende Thema nachdenken. Unsere Gegenwart, was wir mit Sicherheit über sie sagen können. Das ist das Thema, das ich mit euch heute bedenken möchte. Advent ist ja eine Zeit, in der wir uns dessen bewusst werden, dass Gott ja bereits gehandelt hat. Dass er einmal angekommen ist in dieser Welt und dass er noch einmal wieder ankommen wird in dieser Welt. Und es ist eben eine Zeit, in der wir Hoffnung haben auf das, was kommt, aber in der wir uns auch bewusst machen, was jetzt ist. Und in meiner Biografie ist es mit der Zukunftshoffnung in meiner christlichen Sozialisation immer so relativ gut gewesen. Nach dem Motto, irgendwann komme ich mal im Himmel an. Das habe ich als Christ irgendwann mal verstanden. Bin ja in einer christlichen Familie groß geworden. Und so in einer traditionellen Gemeinde, da wird immer vom neuen Jerusalem gesprochen und von der Zukunftshoffnung. Aber so was der kleine Mensch denn im Hier und Jetzt noch machen muss, ist ja mal gar nicht so einfach. Und deswegen dieser Aspekt von Bewusstsein, von Gegenwart, von Hier und Jetzt hat in meinem Leben immer mehr Bedeutung gewonnen. Gegenwart. Und darüber möchte ich mit euch heute nachdenken. Und ich hoffe, dass ihr am Ende der Predigt mit einem gestärkten Bewusstsein wieder in die kommende Woche, in die restliche Adventszeit geht. Und in der Vorbereitung habe ich drei Lieder auf dem Herzen gehabt, die immer irgendwie da eine Rolle gespielt haben. Aber dazu später noch mehr. Das wird sicherlich in der Predigt noch vorkommen. Ich möchte noch beten zu Beginn. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Sohn Jesus Christus, dass du ihn in diese Welt gesandt hast. Ich danke dir dafür, dass wir durch ihn Hoffnung haben im Hier und Jetzt und für alle Zeit. Und ich bitte dich, dass du mir Gnade gibst, jetzt zu predigen und allen, die hier sind, Gnade zum Hören. Amen. Als Predigttext habe ich mir einen Text aus dem Johannesevangelium ausgesucht. Den lese ich jetzt einmal mit uns zusammen. Da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtete, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes von Gott, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird einer kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Die Weihnachtszeit und die Weihnachtserzählungen in der Bibel sind sehr, sehr unterschiedlich. Im Markus-Evangelium kommt die Weihnachtsgeschichte quasi komplett gar nicht vor. Matthäus und Lukas berichten eher über die Fakten, über das Geschehen. Sie berichten, was ist da passiert? Da sind die Hirten auf dem Feld, da sind Engelerscheinungen und ein Kind in der Krippe. Und all diese Dinge, die da so drumherum auch dann erzählt werden. Das sind so die Geschichten, was ist da gerade passiert? Die Gefahr besteht, dass wir uns das von außen anschauen und denken, ja, ist ja nett. Mal wieder eine Krippe, mal wieder ein Esel. Aber was hat das mit mir zu tun? Johannes erwähnt von all diesem hier nichts. Er konzentriert sich auf die Bedeutung. Er fokussiert sich nicht auf das Geschehen, auf das Was, sondern er konzentriert sich auf den Sinn, auf das Warum. Warum? Und dann wird es sehr persönlich. Und das ist der Grund, warum Johannes dieses Evangelium schreibt. Er möchte Heidenchristen oder eine heidenchristliche Gemeinschaft, die in Verfolgung lebt, stärken. Also da waren Heidenchristen, Leute, die vorher meinetwegen aus dem griechischen Kontext kamen oder aus einer anderen Nation, aber auch Juden, die Judenchristen geworden sind. Und er versucht, diese Menschen mit der frohen Botschaft zu erreichen. Und das ist wichtig, wenn man in so einer Situation ist, wo man nicht mehr weiß, was um einen herum passiert. Denkt daran, Ende des ersten Jahrhunderts, Christenverfolgung setzt ein, Bedrohung für Leib und Leben, nicht gerade die rosigen Zeiten, gibt so ein paar Parallelen, jetzt nicht nur in unserem Land, aber weltweit, wenn ich auf die Christenheit schaue, da muss ich schon wissen, warum mache ich das hier eigentlich? Warum treffe ich mich hier sonntags morgens? Warum tue ich mir das an? Und Johannes erklärt das warum. Und ich möchte mit euch diesen Beginn des Johannesevangeliums, den Johannesprolog anschauen. Und ich werde hier und da ein paar Abstecher machen ins Johannesevangelium hinein oder auch in andere Texte von Paulus oder vom Hebräerbrief und auf dieses Warum schauen. Und wie gesagt, ich hatte drei Lieder in der Vorbereitung und diese Lieder habe ich so innerlich bewegt und gedacht, damit möchte ich meine Predigt einteilen. So einmal das Lied, Gott ist gegenwärtig. Gott ist in der Schöpfung gegenwärtig, also eine Begegnung zu Gott ist möglich. Das zweite Lied von guten Mächten, wunderbar geborgen. Gott kommt zu uns in Zeit und Raum und wir dürfen uns geborgen fühlen. Und das dritte Lied, was für ein herrlicher Name. Damit endet nämlich der Johannesprolog mit dem Namen Jesus Christus. Es wird immer mehr entfaltet. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und irgendwann bekommt das Wort einen Namen. Und darum geht es mir heute. Ich starte also mit dem ersten Punkt, Gott ist gegenwärtig. Was können wir über die Gegenwart als Glaubende sagen? Gott ist gegenwärtig. Und das beginnt hier im Text mit den Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Johannes erklärt hier die Präexistenz von Jesus Christus. Also die Dimension, die außerhalb von Zeit und Raum stattfindet. Und das sprengt meinen Verstand schon. Und wenn Johannes hier im Anfang schreibt, ganz bewusst, dann muss uns bewusst werden, das sind genau die gleichen Worte, wie die Tora beginnt, wie das Buch Mose. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Johannes setzt diese Worte ganz pointiert ein. Und den Zuhörern damals wurde auf einmal diese Dimension deutlich. Das war Gottes Wort. Das Alte Testament, die Heilige Schrift der ersten Christen. Unsere Bibel, so wie wir sie kennen, gibt es erst, dass sie kanonisiert wurde im 4. Jahrhundert nach Christus. Man war sich manchmal gar nicht so einig, welche Texte nun reinkommen sollten, welche nicht. Aber diese Dimension wird schon geöffnet. Hier soll Gottes Wort beschrieben werden. Hier schreibt Johannes eine göttliche Fortsetzungsgeschichte. In der biblischen Schöpfungsgeschichte schafft Gott durch sein Wort. Gott sprach, es werde Licht. Und hier zieht Johannes den Bogen und das Wort Gottes fängt an, etwas Neues zu schaffen. Den neuen Menschen. In der Weise, dass er von neuem geboren wird. Das wird im Johannesevangelium in Johannes 3 deutlich werden, wo Johannes mit dem Nikodemus in einem Dialog steht, mit einem Gelehrten. Und die Frage im Raum steht, wie soll denn das funktionieren? Von neuem geboren werden. Und es wird deutlich, Gott schafft Neues. Gott schafft einen neuen Menschen, der wieder mit ihm in Kontakt ist. Und auf dieses Thema der Präexistenz nimmt Jesus später im Johannesevangelium nochmal Bezug. Da hat er wieder mit den Pharisäern diskutiert und sie fragten ihn, bist du mehr als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten, die gestorben sind, was machst du aus dir selbst? Und Jesus antwortet dann, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und er freute sich. Dann fragen sie total verwirrt, die Pharisäer, hä, du bist doch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Und Jesus sagt dann, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ehe Abraham wurde, bin ich. Also Jesus stand vor der Schöpfung schon bereits auf dem Plan. Und wenn hier im Johannes-Evangelium der Anfang so betont wird, dann schwingt doch auch die Frage mit, was ist denn mit dem Ende? Was ist denn mit dem Ziel? Schwingt sofort mit die Frage. Anfang und Ende denken wir immer zusammen. Oder die Frage steht im Raum. Johannes bringt sie auf den Punkt in Johannes 19, wo Jesus am Kreuz hängt. Johannes 19, Vers 30. Und wo er sagt, es ist vollbracht. Das ist das Ziel. Eine neue Schöpfung. Wir dürfen Gottes Kinder sein, Gottes Töchter und Söhne sein. Mit ihm ewig verbunden. Es ist vollbracht. Mit dem Vater im Himmel wieder Gemeinschaft haben zu können. Nicht irgendwann in der Zukunft, sondern heute in der Gegenwart. Jetzt, wo wir hier sitzen. Die herzliche Einladung, mach dir das bewusst. Das ist das Ziel Gottes gewesen, dass du mit ihm in Kontakt lebst, dass du sein Kind bist, seine Tochter bist. Vers 3 heißt es denn, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das bedeutet doch, wenn du Teil dieser Schöpfung bist und alle, wie ihr hier sitzt, seid Teil der Schöpfung, dann bedeutet das doch, dass du nicht zufällig in dieser Welt bist. Du bist gewollt. Und wenn wir hier von einem neuen Anfang sprechen, dann bedeutet das auch, dass du eingeladen bist, in diese neue Existenz mit hineinzukommen und mit diesem ewigen Gott in Gemeinschaft zu kommen. Und die Frage ist doch immer für uns, die wir in Raum und Zeit verbunden, gefangen sind gewissermaßen, wie sollen wir das denken, wie sollen wir das verstehen? Und da möchte ich betonen, dass Johannes uns hier diese geistige Dimension vor Augen malt. Die Dimension des Geistes, also etwas, was außerhalb von Zeit und Raum passiert. Wir nennen diese Dimension Ewigkeit. Vor der Zeit bist du schon gewollt worden. Und in Ewigkeit bist du eingeladen, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und du lebst jetzt noch in Zeit und Raum. Und diese Dimension zu verstehen, da hat mir Viktor Frankl geholfen, mit seinem Verständnis der Dimensionalontologie. Das klingt auf den ersten Blick sehr kompliziert, ist es aber gar nicht. Er hat mich betont, dass es wichtig ist, alle Dimensionen im Blick zu behalten. Er sprach von Körper, Seele und Geist. Und wenn ich das mir mal übertrage und das anschaue, dann möchte ich erstmal diese Zeichnung erklären. Es gibt ja in diesem Bild gibt es einmal eine Zweidimensionalität und einmal eine Dreidimensionalität. Hier haben wir einen Kreis, hier ein Rechteck. Das heißt also, ein und dasselbe Ding aus einer Dimension heraus in eine verschiedene Dimension hineinprojizierte Ebene, die niedriger ist als die eigene, das bildet in der Art und Weise etwas ab, was sich widerspricht. Also wir haben hier, wenn wir in der zweiten Dimension uns das anschauen, widersprechen sich die Gegenstände. Wir brauchen also die Dimension, die dritte Dimension, dass wir verstehen, was da überhaupt vor uns ist. Noch deutlicher wird das an dem Bild. In der zweiten Dimension sind das alles Kreise. Nur aus der dritten Dimension heraus ergibt das Sinn. Und mir hat das geholfen, diese Bilder haben mir geholfen, zu verstehen, was es bedeutet, Ewigkeit zu denken. Nur zu denken, nicht zu verstehen, also bin ich weit von entfernt. Aber mir geht es darum, ein Verständnis zu haben, ein Bewusstsein zu schaffen. Wir leben in der zweiten Dimension übertragen, in Zeit und Raum, X- und Y-Achse. Und die Dimension des Geistes ist vergleichbar mit der dritten Dimension. Und Johannes lädt uns ein in diesem Text, öffnet euer Bewusstsein für die Dimension Gottes. Gott ist Geist und Gott ist der ewige Ich Bin. Das ist ein wichtiger Punkt. Und unser ganzes Leben, wenn wir es zwischen Zeit und Raum begrenzen, macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Und dann gibt es diese Fragen, wo du dir die existenzielle Frage stellst, warum um alles in der Welt lebe ich eigentlich hier? Warum tue ich mir das an? Ich habe Krisen in meinem Leben gehabt, wo mir diese Dimension des Geistes aus dem Blick geraten ist. Wo ich so existenzielle Lebenskrise hatte, wo ich so existenzielle Sorgen hatte, dass das ganze Leben macht keinen Sinn mehr. Und ich kann diejenigen, die das Gefühl haben, ich möchte mein Leben am liebsten sofort beenden, kann ich super verstehen. Weil das überhaupt keinen Sinn macht, Geld zu verdienen, was am Ende meine Erben verprassen werden. Es macht überhaupt keinen Sinn, Karriere zu machen und von anderen Leuten bewundert zu werden, die ich eigentlich total doof finde. Es macht überhaupt keinen Sinn. Was macht denn überhaupt noch Sinn im Leben? Es ist wichtig, die Dimension des Geistes im Blick zu nehmen. Die Dimension der Ewigkeit im Blick zu nehmen. Und wenn uns bewusst wird, dass es eine Ewigkeit gibt, wie kostbar ist dann ein Menschenleben? Wie kostbar ist dann eine Seele, die mit Gott in Kontakt kommt und in Ewigkeit mit ihrem Schöpfer wieder in Verbindung kommt? Wenn wir die Dimension wegnehmen, dann kann er auch sterben. Ist auch egal. Aber der unwichtigste Mensch ist in der Dimension der Ewigkeit wichtig, so wichtig, dass Gott in diese Welt gekommen ist. Und wenn das keine frohe Botschaft ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Und wir können diesem Gott begegnen. Es ist wichtig, als Christen auch die Dimension des Geistes zu verstehen. Und auch da hat mir Viktor Frankl geholfen, der gesagt hat, die Dimension des Geistes gibt uns die Fähigkeit, außerhalb von Zeit und Raum zu sein. Und er beschreibt das auf einer Ebene, die jetzt gar nicht in erster Linie etwas Christliches ist. Er war als Gefangener im KZ. Und er beschreibt in seiner Biografie, wie er im KZ war. Und er beschreibt, wie er im Geist mit seiner Frau Kontakt hatte. Ich lese das vor. Während wir kilometerweit dahin stolperten, im Schnee warten und auf vereisten Stellen ausgleiten, immer wieder einander stützend und uns gegenseitig hochreißen, vorwärts schleppen, fällt kein Wort mehr. Aber wir wissen in dieser Stunde, jeder von uns denkt an seine Frau. Aber mein Geist ist jetzt erfüllt von der Gestalt, die er in jener unheimlichen Regenfantasie festhält, die ich früher im normalen Leben nie gekannt hatte. Ich führte Gespräche mit meiner Frau. Ich hörte sie antworten. Ich sehe ihr Lächeln. Ich sehe ihren fordernden und ermutigenden Blick. Und leibhaftig oder nicht, ihr Blick leuchtet jetzt mehr als die Sonne, die soeben aufgeht. Hier beschreibt ein Mensch, wie er Kontakt hat, wie er mit seiner Frau quasi Gespräche führt in der Situation der existenziell größten Krise, die man sich vorstellen kann. In einem KZ. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, jetzt verstehe ich, wie ich mit Jesus, der der damals hier auf dieser Welt gelebt hat, wie ich mit ihm reden kann. Ich kann immer mit ihm reden. Ich bin außerhalb von Zeit und Raum, wenn ich anfange, zu Gott zu sprechen. Ich kann auch verstehen, warum es wichtig ist, das nur zu Gott zu tun, nicht zu irgendwelchen anderen Toten. Weil es in der unsichtbaren, in der geistigen Welt bin ich verloren ohne Christus. Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Wo sagt er das? Sagt er zu Menschen, die in der geistlichen Welt komplett dumm sind wie Schafe. Ist jetzt nicht so charmant, wenn ich dir das sage, aber in der geistlichen Welt bist du so dumm wie ein Schaf, sagt Jesus. Und du brauchst einen guten Hirten, weil sonst hast du da irgendwelche spirituellen Mächte, die du anzapfst. Und das wird dich in die Verlorenheit bringen. Und deswegen ist es wichtig, sich in der Dimension des Geistes mit Gott, der Geist ist, zu verbinden. Und zum Beispiel sich taufen zu lassen. Dann heißt das in der unsichtbaren Welt dieses Zeichen, er gehört zu Christus. Der Glaube, der uns mit Gott verbindet. Und in der unsichtbaren Welt sind wir mit ihm eins. Als Jesus zum Jakobsbrunnen kommt, in Johannes 4, also auch wieder im Johannesevangelium, eine Frau, die wirklich voller Sünde war und Jesus begegnet, mitten am Tag, super heiß. Und Jesus spricht zu dieser Frau, glaub mir, Frau, es kommt die Zeit, sie diskutieren so ein bisschen, wo man anbeten soll, weil es eine Samaritanerin ist. Und sie diskutieren so ein bisschen und dann sagt Jesus, es wird die Zeit kommen, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Also es geht ja Gerizim, da haben die Samariter angebetet, oder in Jerusalem, da haben die Juden angebetet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, aber wir wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde, sagt Jesus, und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, also in der völligen Offenbarung Gottes. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist der Ort, wo wir Gott begegnen, im Geist. Wo wir uns sogar unsere Augen schließen können und durch den Heiligen Geist, der jetzt in uns lebt, mit diesem Gott in Kontakt kommen können. Wir müssen nicht mehr auf einen heiligen Berg kraxeln. Wir müssen nicht mal in einen heiligen Ort kommen. Diese Gemeinde hier, dieses Gebäude ist schön, nett. Aber wir können uns auch, wie viele Christen auf dieser Welt, in irgendwelchen Erdlöchern treffen. Wir könnten uns in irgendwelchen Katakomben treffen. Und das wäre Gegenwart Gottes. Da, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und noch ein Verständnis, was mir geholfen hat, war C.S. Lewis, der gesagt hat, diese Dimension kann man so verstehen wie in der Literatur. Welche Beziehung hat Hamlet zu Shakespeare? Hamlet existiert nur, weil Shakespeare an ihn gedacht hat. Und Hamlet kann nichts über Shakespeare wissen. Außer, wenn Shakespeare sich entscheidet, sich ihm zu offenbaren. Und das ist das, was Johannes hier in diesem Text zeigt. Wir leben wie quasi die Hauptfiguren in einem Buch. Und wir wüssten von Gott rein gar nichts, wenn er sich nicht uns offenbaren würde. Und das ist das, was ich hier auf den Punkt bringen möchte. Ich möchte euch das Bewusstsein nochmal neu schärfen, dass ihr in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, mit dem ewigen Gott in Kontakt kommen könnt. So wie C.S. Lewis das so schön ausgedrückt hat, der gegenwärtige Augenblick ist der einzige, an dem sich Zeit und Ewigkeit berühren. Und als ich mir das so durchgelesen habe, kam dieses Lied in mir hoch. Da merkte ich, dieses Lied in mir aufsteigt. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten
und in Ehrfurcht vor ihm treten.
Gott ist gegenwärtig, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, er gibt euch wieder. Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebückt dienen. Heilig, 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 singen ihm zur Ehre aller Engel hohe Chöre. Herr, vernimm unsere Stimmen, da auch wir geringen unsere Opfer bringen. Wir entsagen willig allen Eitelkeiten, aller Erden Lust und Freude. Da liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben dir zum Eigentum ergeben. Du allein sollst es sein, unser Gott und Herre, dir gebührt die Ehre.
Vielleicht kein klassisches Adventslied, aber ich finde passend. Und vielleicht, ich weiß, ich habe Statistiken gehört, dass Prediger davon ausgehen müssen, dass am Mittwoch die meisten Menschen 80% nicht mehr wissen, was in der Predigt vorkam. Vielleicht kannst du dieses Lied mitnehmen in deine kommende Woche, in die Adventszeit. Und dann ist schon viel gewonnen. Ich mache weiter bei meinem zweiten Text oder Thema. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Was können wir also noch über unsere Gegenwart aussagen? Ich springe jetzt mal rein in Johannes 1, Vers 11. Da heißt es, er kam in sein Eigentum. Und da heißt es, Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Zuerst, Gott ist in unsere Geschichte eingebrochen. Er kam in Zeit und Raum hinein und hat menschliche Gestalt angenommen. Vorher war Gott für die Juden in der Schöpfung nur mittelbar erkennbar. Und das ist ja bis heute für jeden. In der Schöpfung können wir Gottes Hand erkennen. Für die griechischen Zeitgenossen, also für die ersten Adressaten dieses Textes, war das damals völlig undenkbar. Gott ist Geist und der menschliche Körper ist ein Gefängnis für die menschliche Seele, ein Grab des Geistes. Das war ihre Philosophie. Es war eine Befreiung, wenn die Seele den Leib verlässt. Und dass Gott ins Fleisch kommt, das ist ein Skandal. Also das ist ein Skandal, der Gedanke. Aber das heißt doch auch, dass Jesus mich verstehen kann. Und das ist das Positive daran. Wir schauen mal in den Hebräerbrief hinein. Da heißt es in Hebräer 2, Vers 17, daher musste der Sohn in allem seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn da er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Später in Kapitel 4, Vers 15 heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, gemeint ist Jesus, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem auf gleiche Weise wie wir versucht worden ist, aber ohne Sünde. An Weihnachten singen wir auch manchmal dieses Lied aus Jesaja 9, wunderbare Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Dieser wunderbare Ratgeber, der ist Jesus geworden. Ihr wisst, dass die besten Seelsorger und die besten Ratgeber diejenigen sind, die selber durch tiefes Leid gegangen sind, die selber Probleme überstanden haben, die das nicht einfach nur aus dem Buch kennen. Und das skizziert Johannes hier über Jesus quasi vor unsere inneren Augen. Das ist ein Skandal für die Menschen um ihn herum und für die Menschen der damaligen Zeit, dass Gott Fleisch wurde, aber er hat selber Menschengestalt angenommen. Gott hat Hunger gehabt. Gott ist verlassen worden. Gott ist abgelehnt worden. Er ist verraten worden. Gott ist gefoltert worden und Gott ist ungerecht behandelt worden. Er hat all das erlebt. Das heißt also, wir sind doch eingeladen, zu einem Gott zu kommen, der mit uns mitfühlen kann, der nicht irgendwo auf dem weißen Thron sitzt und da sich gerade irgendwie die Däumchen dreht, sondern ein Gott, der hinabgestiegen ist und mitfühlen kann mit dir, egal was du durchgemacht hast. Du wurdest verraten, Jesus ist sowieso verraten worden, er kennt das. Du wurdest zerbrochen, er ist zerbrochen worden. Du bist einsam und verlassen, er ist es auch geworden. Du musst dem Tod in die Augen schauen. Jesus hat das auch durchgemacht. Und jetzt könnte sogar jemand von euch sagen, ja gut, aber alle meine Gebete hat Gott nicht erhört. Selbst das hat Jesus erlebt, als er in Gethsemane war und gebetet hat, Gott, lass diesen Kelch an mich vorübergehen. Auch die unbeantworteten Gebete kann Jesus nachvollziehen. Und er sagt nicht nach dem Motto, ja, jetzt hast du aber verkackt. Sondern Jesus kennt das. Jesus kann mitfühlen. Und das ist etwas, was uns einlädt, mit unserer Zerbrochenheit, mit unseren Schwächen, mit unserer Schande zu Gott zu kommen und darauf zu vertrauen, dass er uns nicht abweisen wird, weil er Mensch geworden ist. Wie der Hebräerbrief sagt, er hat es selber durchlitten. Ein zweites malt Johannes hier mit kurzen Pinselstrichen vor unsere Augen. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Im griechischen Urtext das Wort Skeneo, das heißt Zelten. Also Gott zeltete unter uns. Und auch da wieder der Bezug ins Alte Testament. Das Zelt war das Zelt der Begegnung. Im Judentum ein ganz wichtiger Ort, wo die Juden Gott begegnet sind. Das Zelt der Begegnung mit der Bundeslade, der Ort der Gegenwart Gottes. Und das ist etwas, worauf Johannes hier hinweist. Gottes Gegenwart in Jesus jetzt unter uns, sagt Johannes. Johannes wird später im Kapitel 14 darauf hinweisen, dass nach der Himmelfahrt von Jesus etwas passieren wird, was uns die Gegenwart Gottes im Hier und Jetzt noch möglich macht. Er sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Hier ist das Wort bleiben. Das hat eine gewisse Verbindung zu dem Wort zelten und wohnen. Und der Heilige Geist bleibt bei euch. Gottes Gegenwart war in Jesus in dieser Welt sichtbar für die Jünger damals. Und für uns als Glaubende heute ist es der Heilige Geist, der in uns bleibt. Also wir dürfen darauf vertrauen, dass Gottes Gegenwart nicht nur irgendwo ist in dieser Welt, so ominös, sondern dass Gott, der sich entschieden hat, bei seinem Volk zu sein, in die Gegenwart Gottes uns einlädt, dass wir jetzt durch den Heiligen Geist die gleiche intensive Beziehung zu dem Gott haben dürfen. Und dass dieser Gott mich versteht, dass er mich versteht, weil er selber Fleisch geworden ist, weil er Gott mit uns geworden ist und Gott durch den Heiligen Geist Gott in uns. Und vor ziemlich genau 80 Jahren, im Dezember 1944, saß ein junger Theologe in Berlin in einem Gefängnis weil er an einem Putschversuch beteiligt war gegen Hitler. Und er saß dann im Gefängnis und musste seinen nahenden Tod erwarten, dass seine Hinrichtung auf ihn wartet. Viele seiner Mitgefährten waren schon tot, sind hingerichtet worden. Und er schreibt einen Brief an seine Verlobte und seine Familie und drückt das aus. Für mich persönlich ist es eines der schönsten Weihnachtslieder, die wir singen können. Weil das Wort Fleisch geworden ist, weil das Wort Gottes unter uns zeltete, können wir mit Sicherheit sagen, dass wir zu jeder Zeit von guten Mächten wunderbar geborgen sind. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Zuletzt, wie schön dieser Name ist. Johannes schreibt ab Vers 15, Johannes, und damit meint er nicht sich selbst, sondern den Täufer, zeugte von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird einer kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Johannes hatte also bis hierher nur in Chiffren gesprochen über diesen Namen. Und hier bekommt er dann ein konkretes Gesicht, Jesus Christus. Gottes Sohn steht nun ganz klar vor uns in menschlichem Fleisch, mit Namen, ansprechbar, angreifbar, verwundbar, tötbar. Und es gibt hier zwei Zeugen, einmal Johannes den Täufer, derjenige, der auf Jesus hinweist, der quasi vor ihm hergeht und ihm den Weg ebnet, und dann die Jünger selbst, von denen es in Vers 16 heißt, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und dann zeichnet er den Kontrast zwischen Mose, der das Gesetz gibt, und zwischen Jesus, durch den die Gnade und Wahrheit geworden ist. Das Gesetz ist Moses Gesetz, ist Teil der Offenbarungsgeschichte Gottes. Sie zeigt, was wir tun sollen. Und die Geschichte Israels und deine und meine Geschichte zeigen, dass wir zwar sollen, aber nicht können. Unter dem Gesetz kann es nicht zur Wahrheit, sondern nur zur Heuchelei, zum Scheinleben von unechter Frömmigkeit kommen. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus geworden. Und hier greift Johannes Vers 14 nochmal auf, wo es heißt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohns vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gnade, also dass wir beschenkt werden, und Wahrheit, also die Fülle dessen, was über Gott und seinen Willen zu sagen ist, sind in der Person von Jesus offenbar. In Jesus wird das deutlich. Jesus ist der Gesalbte. Jesus ist derjenige, der diese frohe Botschaft dir ganz persönlich als Geschenk unter den Weihnachtsbaum legt. Hätte ich fast gesagt, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber Jesus ist dieser Name. Und ich musste zum Schluss an die Apostelgeschichte 4 denken, wo Johannes und Petrus sich vor dem Hohen Rat rechtfertigen müssen, als sie einen Mann geheilt hatten, der an der Pforte des Tempels saß. Und da sagen sie, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser gesund hier vor euch. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden, sagt die Luther-Übersetzung. Es gibt keinen anderen Namen, wo wir Heil und Rettung bekommen können, sagt hier die Heilige Schrift, sagt Jesus selbst. Und wenn uns das bewusst ist, dass Gott in dieser Welt gegenwärtig ist, dass wir von diesen guten Mächten geborgen sind und dass wir einen Gott haben, der sich uns so gezeigt hat, als Mensch gezeigt hat, und dass wir diesem Gott im Geist begegnen können, durch den Heiligen Geist, der permanent in uns lebt, dann sind wir Hoffnungsträger in dieser Welt. Dann sind wir Licht und Salz, wenn wir das bewusst haben. Wenn uns das bewusst ist, dass wir von dieser Gnade und Wahrheit durchdrungen sind, dann können diese Lieder zu unseren Advents- und Weihnachtsliedern werden. So ähnlich wie im Psalm 103 können das Lieder werden, wo wir unsere Seele wieder neu ausrichten. Da heißt es im Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Liebe Bruder, liebe Schwester, ich weiß, was es bedeutet, dass man die Dinge Gottes manchmal vergisst. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass ich heute euch wieder ins Bewusstsein rufen konnte. Dass ihr in die kommende Zeit geht und sagt, ja, um uns herum ist Chaos. Aber ich habe einen Gott, der ist gegenwärtig. Ich bin von seinen Mächten wunderbar geborgen. Und ich habe einen Namen, den ich anbeten kann. Und das werde ich in Ewigkeit tun. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Wir wollen jetzt zusammen das letzte Lied singen. Mit der Unterstützung des Lobpreisteams. Dass ihr diese Lieder mit hineinnehmt. Was ich hier gepredigt habe, ich weiß, 80% wissen... Von euch wissen am Mittwoch nicht mehr, was ich gesagt habe. Ist auch alles okay. Aber nehmt die Lieder mit. Dass eure Seele nicht vergisst, was Gott euch Gutes getan hat. Augustinus hat gesagt, wer singt, betet doppelt. Lasst uns jetzt aufstehen und Gott doppelt anbeten.